Ich freue mich für alle, die hierher gefunden haben. Das ist noch schwer zu finden. Wir haben noch nicht transparent angebracht, weil der Mieter dort ist noch nicht da, dass die Fenster aufmachen, dass wir aufhängen können. Aber wir werden alles noch hinkriegen. Aller Anfang ist ja mühevoll und Einsatz. Man muss alles einsetzen. Aber ich bin dankbar für alle, die hier mitgearbeitet haben. Der Umzug war nicht einfach. Der Umzug war nicht einfach. Und wir sind Gott dankbar, dass wir das geschafft haben mit Gottes Hilfe. Also Gott möge diese Stätte segnen und an dieser Stelle sich offenbaren. Herr, begegne mir. Mein Anliegen ist, dass es Gottes Begegnungen hier gibt. Dass Menschen dem Herrn begegnen, dass Menschen geheilt werden, dass Menschen befreit werden, dass Menschen ja eine Salbung bekommen, dass sie nach Hause gehen. Weißt du, es kommt der Tag X, wo wir vielleicht 2, 3 Gottesdienste hier abhalten können. Ich bin schon gewöhnt, 2 Gottesdienste sonntagmorgens zu halten. So, das wäre kein Problem. Dann mache ich um 9 Uhr und um 11 Uhr den nächsten Gottesdienst. So, und dann können alle kommen. Oder die Methodisten haben noch was Schönes gemacht. Der Wesley hat einfach Karten verteilt. Wann die gerade Zahl und die ungerade Zahl. Deshalb heißen sie Methodisten. Sie haben methodisch gearbeitet. So. Gott möge jeden segnen. Wir tragen den Segen ins Land hinaus. Wenn ich so dran denke, von hier aus werden dann diese Predigten weitergegeben und die Leute werden diese Predigten nach wie vor hören. Und für mich persönlich ist das so eine Art Predigtkirche. Ich habe in Frankfurt-Oder eine Ladenkirche gehabt, als im Geschäft, auf der so Markt. Und das war die Ladenkirche und hier machen wir die Predigtkirche, dass Gottes Wort ausgeht und dass Heilung und Befreiung weitergeht. Mein Thema heute ist Gottes Plan mit uns. Gottes Plan mit uns. Wie geht es mit uns weiter? Ich habe eine Vision. Ich habe eine Schau, dass Gott hier Menschen berührt, Menschen beruft und dass der Segen über das ganze Land verstreut wird. Nicht nur über Berlin oder hier gerade Reinickendorf oder Wedding oder wo wir alle herkommen. Nein, über das ganze Land soll der Segen verstreut werden. Und dies sollte ein Platz sein der Motivation. So eine Tankstelle. So Ankommensort, wo wir ankommen und sagen, hier, wir werden uns motivieren, hier werden wir im Glauben gestärkt und dann gehen wir weiter. Ich lade dich für morgen ein. Morgen wird das Thema sein, wann und wie wirkt Gott? Gott hat feste Zeiten, wo er wirkt. Als die Zeit erfüllt war, sandte er seinen Sohn, das haben wir in der Bibel. Als die Zeit erfüllt war, kam der Heilige Geist, als sie einmütig beieinander waren. Nicht, wo sie sich der Thomas ging in der Richtung, der Johannes ging in der Richtung, der Paulus ging in der Richtung. Oder als sie einmütig an einem Ort waren, kam der Heilige Geist. Und genau das ist, was mir ein Anliegen ist. Ich möchte, dass wir so eng wie möglich zusammenrücken, dass wir fast dem anderen auf dem Schoßball sitzen, in aller Liebe. Dass wir einfach uns vor dem anderen nicht genieren, denn das sind unsere Brüder und Schwestern. Im Himmel werden wir beim Heiland alle so eng beieinander sitzen. Und jeder möchte direkt am Thron Gottes sein. Und die Herrlichkeit Gottes erleben. So, wann und wie wirkt Gott? Das wird ein Thema sein. Am Sonntag werden wir die Fortsetzung machen von dem, Gott wirkt weiter. Gott wirkt weiter. Glaub nicht, dass Gott aufgehört hat. Seitdem ich so rumgezogen bin in Berlin, ich war zuerst in der Nietzstraße, in Steglitz, dann war ich in Kreuzberg, in der Friedrichstraße, 231, das weiß ich noch wie heute. Im Glauben, diesen Tanzsaal, das war auch mal ein Tanzsaal. Eingenommen und in diesem Tanzsaal kam ich rein und da sehe ich vom Licht das Kreuz, habe ich gedacht, hier ist das Haus Gottes. Schon wenn die Sonne das Kreuz signalisiert, dann wusste ich, das ist so. Und dann kamen wir in die neue Nazareth-Kirche, dann waren wir in der Nazareth-Kirchstraße und so sind wir jetzt weitergezogen. Und in Wedding war ich 26 Jahre, eine lange Zeit, 26 Jahre. Und ich freue mich, dass ich hier weitermachen darf und weitermachen kann. Also, wie wirkt Gott? Und Gott wirkt weiter. Gott geht von Station zu Station und das ist so auch eine Station für uns. Gott geht von hier aus weiter. Und das ist nicht Endstation für uns. Endstation, das wäre der Himmel. Das ist unsere Endstation. Aber wir gehen weiter. Und ich bin überzeugt, es kommt die Zeit, Tag X, wo wir dann weiterziehen werden. Also, ich mache mir keine Sorgen und keine Gedanken, dass Gott stagniert. Dann kommenden Mittwoch wird das Thema sein, gehe in Glauben. Weißt du, wir müssen lernen, im Glauben zu gehen. Das muss ich bisher machen in meinem Leben. Mir ist nichts erspart worden, mir ist nichts geschenkt worden. Ich musste einfach meine Augen zumachen und einfach hier durch. Hier durch einfach, irgendwie wird es gehen, irgendwie wirst du schaffen, irgendwie wird Gott dir zur Seite stehen. Mittwoch wird das Thema sein, also gehe im Glauben. dann am Freitag, den 4. November, der Glaube gewinnt immer. Der Glaube gewinnt immer. Ohne Glauben wird nichts passieren, ohne Glauben wird nichts bewegt, ohne Glauben passiert nichts. Also nach ihrem Glauben ist es immer geschehen. So einfach glauben und Samstag, so Gott will und wir leben, am 5. November wird das Thema sein, Gott sagt Ja zu dir. Zu mir hat er Ja gesagt, er wird auch Ja zu dir sagen. Egal, was mit deinem Leben los ist, was in deinem Leben passiert. So, mein Thema, Gottes Plan mit uns. Was hat Gott vor mit uns hier in Ollenauer Straße 15 jetzt mal? Wir wussten, was wir in Nazareth-Kirchstraße 51 hatten. Wir hatten dort eine tolle Zeit, eine starke Zeit. Gott war mit uns und ich bin überzeugt, derselbe Gott, der mit uns dort begleitet hat, dieser selbe Gott wird auch mit uns gehen und uns segnen und uns ja, motivieren. Der Samuel, als die dann weitergezogen sind, hat einen Stein aufgerichtet und sagt er, eben Ezer, bis hierher hat Gott mir geholfen oder uns geholfen, bis hierher hat uns durchgetragen. Und wenn ihr auf mein Leben und wenn ihr auf euer Leben zurückschaut, wir müssen ehrlich zugeben, Gott hat uns durchgetragen, Geschwister. Gott hat uns begleitet. Wir haben in Schwachheit angefangen irgendwo und wir machen in Schwachheit weiter. Und Geschwister, es ist so wichtig, dass wir uns nicht so stark fühlen. Wir können es, wir schaffen das, wir machen das, yes, wir kennen. Du weißt ja, da ist nicht viel draus geworden aus diesem yes, wir kennen. Wir schaffen das auch hier mit den Flüchtlingen, was alles gewesen ist. Ja, wir schaffen das. Irgendwo ist da die Puste ausgegangen. Und wir sagen auch, wir schaffen es nicht, wenn wir auf uns gucken. Aber wir schaffen, wenn wir auf den Herrn schauen. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Jesus Christus, Halleluja. Wir sind nicht perfekt. Und ihr merkt es auch heute Abend, ist noch nicht alles perfekt. Da kommen noch neue Lautsprecher. So, die sind schon bestellt und angeliefert, aber noch nicht anmontiert. So, da wird vieles anders noch werden. Einiges wird sich verändern, noch ein paar technische Sachen. Die Technik ist nicht perfekt, aber es reicht. Man kann auch hier ohne Technik sogar predigen und man hört es. Aber wir wollen ja ins Internet. Wir wollen Menschen erreichen und wir erreichen Tausende damit. Jemand hat mir diese Tage gesagt, der uns auch beim Umzug geholfen hat, der hat gesagt, weißt du, ich kenne deine Stimme besser, als ich meine Stimme kenne. Verstehst du? Weil er 50 Predigten runtergeladen hat und wenn er dann unterwegs ist im Auto, hörte diese Predigten und er kennt meine Stimme besser als seine eigene. Und wir sind gerade diesem Tobias sehr dankbar. Das ist der Tobias, der mir das gesagt hat, der uns den Umzug hier geholfen hat. Also plötzlich hört er im Internet, wir ziehen um und dann stellt er sein LKW zur Verfügung, dann packt er an und fährt den Müll weg und lagert sich bei sich die Sachen ein. Also wir sind dankbar, dass Gott Menschen erregt und erfasst und auf Anregung des Geistes, so wie dieser Simeon und diese Hanna in den Tempel kamen. Und so wurde er auch von Gott berührt, dass er uns einfach geholfen hat. Wir wären gar nicht so schnell hierher gekommen. In einem Tag ist alles passiert. In einem Tag. Gott, geben wir die Ehre hier. Paulus sagt, wir kommen nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit oder wir verkündigen nicht irgendwelche Philosophie. Nein, wir verkündigen Christus, den Gekreuzigten. Und deshalb mir gefällt dieses Kreuz hier ganz besonders. Steht mittendrin im Raum, wenn man reinkommt zur Tür, das Kreuz. Das Kreuz ist Mittelpunkt unserer Botschaft. Das Kreuz, nicht menschliche Stärke oder Regenbogen oder was weiß ich was. Nein, das Kreuz ist das Zeichen, das uns motiviert. Und jetzt beginnen wir von hier aus, das Land einzunehmen. Nimm ein das Gutland. Ich habe hier ein altes Kreuz. Das hat mir der Pastor in Stuttgart, der die Gemeinde aufgebaut hat, unter Hitler, unter was weiß ich, unter Bedingungen. Er war sogar im Konzentrationslager, hat mir dieses Kreuz gegeben. Johannes, lass dieses Kreuz mit dir gehen. Das Kreuz ist ein Zeichen des Sieges. Eigentlich den vielen ein Ärgernis, den vielen eine Torheit, den vielen also unverständlich, wieso, warum und weshalb. Aber uns ist es Gottes Kraft. Und er hat mit diesem Kreuz schon so viele Wunder gemacht. In der Verfolgungszeit hat er einfach das Kreuz genommen, auf den Tisch gestellt, Abendmahl gehalten oder sonst was für Kranke gebetet, die Kranken mit Öl gesegnet. Und die Menschen sind gesegnet worden. Durch seinen Dienst sind etwa 80 Gemeinden entstanden. Und deshalb dieses Kreuz begleitet mich von diesem lieben Bruder Otto. Gott, er ist schon beim Heilen, schon eine ganze Weile. Und vielleicht guckt er runter, ich weiß es nicht. Weißt du, vielleicht ist er gerade in seinen Gedanken bei uns. Ich liebe ihn. Der hat mir schon so viel Gnade geschenkt und Liebe erfahren einfach und mich ermutigt. Und dann hat er gesagt, Johannes, ich übergebe dir die Arbeit. Dann hat er mir die Bibel gegeben, wo er in London sich bekehrt hat. Oder jemand hat ihn zum Herrn geführt, eine Bibel. Er sagt, das ist das, was mir Kraft gegeben hat. Predige aus der Bibel, das predige das Wort Gottes. Und das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Und genau das wollen wir hier tun. Einfach das Wort predigen. Das Wort vom Herrn. Weißt du, vielen passt es nicht. Die möchten vielleicht eine schöne Geschichte hören, Märchen hören oder Prophezeiungen hören. Das wird alles passieren. Ich sage euch eines, macht euch gefasst, Gott hat einiges hier vor. Halleluja, Lob und Dank. Die Stühle, wo ihr hier sitzt, die Stühle habe ich aus einer Gemeinde aus Lübeck geschenkt bekommen. Das sind so noch die Stühle aus der Zeit von Bauhaus. Also, was weiß ich, wie lang die schon, wie alt die sind. Gewiss, die sind nicht die weichsten Stühle, nicht die bequemsten Stühle, aber die sind noch aus einer uralten Zeit, aus einer Gemeinde, die weitergezogen ist. Die haben gesagt, Bruder, du, das brauchst du, diese Stühle. Damals hatte ich noch keine Stühle und so. Und ich habe diese Stühle einfach übernommen. Lob und Dank. Und die Kirche, als ich dort in der Kirche einzog, die Kirche hat die Bänke draußen verbrannt. Also ausgeschrieben, ihr könnt hier die Bänke aus Brennholz haben. Und als ich dann in die Kirche kam, habe vielleicht nur 2, 3 Bänke gerettet und nicht mehr. Und dann musste ich einfach diese Stühle mir anschaffen. Und ich weiß, da ist sehr viel Geschichte dabei in diesen 26 Jahren. Gott hat uns bisher geführt. Seine Wege sind wunderbar. Und ich vertraue Gott, dass er uns auch weiterführt und auf seinen Weg. Und ich weiß, wir sind hier nicht durch Zufall, sondern im Willen Gottes. Ich kann das nicht erklären. Ich könnte es nicht erklären, aber du würdest mir nicht glauben. In aller Liebe. Ich könnte es erklären, aber wir sind hier im Willen Gottes. Das ist aber ein Basislager. Als ich in Frankfurt-Oder Gottesdienste hielt, da kam ein Betrunkener und sagt, hier ist ein Depot. Weißt du, wo man sein Bier abgeholt hat? Oder hier war ein Depot früher. Also man Bier und Alkohol gekauft hat und so weiter. Und da habe ich gesagt, aber hier wird kein Bier mehr verkauft. Und hier ist kein Depot mehr von irgendeiner Brauerei. Hier ist die Brauerei des Heiligen Geistes. Und dann sagt er, das gibt's nicht. Sag doch, habe ich gesagt, doch, dieser neue Wein, der hier ausgegeben und ausgeteilt wird, das macht die Menschen glücklich und die behalten immer noch einen nüchternen Kopf. Und bleiben immer ganz vernünftig. Predigten werden hier gehalten, in aller Liebe, überall, wo das Wort Gottes gehört wird. Und ich habe eines festgestellt in meinem Dienst, was hier jetzt rundherum passiert. So viele anonyme Hörer, so viele anonyme Menschen, die gehen in keine Gemeinde. Oder die können in keine Gemeinde gehen, weil sie Krankenschwestern sind und nachts arbeiten oder am Sonntag arbeiten müssen und was sonst noch ist. Aber die hören die Predigten. Ich habe einen lieben Bruder, der mir schreibt, ich höre diese Predigten. Ich muss 1,5 Stunden fahren und in dieser Zeit von Rathenow oder da hinten, wo er da wohnt, bis hier nach Berlin, dann habe ich immer eine Predigt und dann weiß ich, jetzt bin ich hier in Berlin, jetzt kann ich wieder arbeiten. Und das ist meine Tankstelle. Das ist meine Tankstelle. Ich freue mich, dass wir das Wort Gottes gebrauchen können. Ich nehme einen Text zum Einstieg heute Abend aus Lukas Kapitel 1, Vers 2. Nur ein Satz oder ein Teil eines Satzes. Wir sind Diener des Wortes. Wir sind Diener des Wortes. Weißt du, wir sind nicht hier, um zu naschen, Kaffee zu trinken oder Kuchen zu essen. All das kann jetzt mal passieren, aber das ist nicht der Sinn der Sache. Wir haben in Kreuzberg eine Botschaft von Gott bekommen. Weißt du, dort hat das ausgeartet zum Teil. Weißt du, die haben nur noch Kaffee gemacht. Morgens Kaffee, mittags Kaffee. In jedem Gottesdienst musste immer am Schluss Kaffee geben. Und dann hat der Heilige Geist durch einen fremden Bruder, der gar nichts mit uns zu tun hat, der hat gesagt, so spricht der Herr. Ich will nicht, dass ihr nur zum Saufen und Fressen kommt, sondern ihr sollt kommen, um mein Wort zu hören. Und mein Wort ist Brot des Lebens. Ihr lebt nicht vom Kuchen und ihr lebt nicht vom Kaffee. Der wusste gar nicht, dass nachher noch Kaffee, dass die Leute Kaffee haben wollten. Das wurde so radikal abgestellt mit dem Kaffee, also durch diese Prophetie. Weißt du, Gott arbeitet manchmal durch Leute, durch fremde Leute, durch Ausländer. Da kam da, was weiß ich, irgendwo aus der Schweiz und hat gesagt, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Halleluja! Preis dem Herrn! Und das wollen wir auch hier an dieser Stelle. Hier werden wir keine großen Gelage mehr machen oder zu Tische liegen, so wie es in der Bibel mal steht. Nein, hier werden wir Gottes Wort verkündigen. Und das ist, was die Menschen brauchen. Denn der Mensch lebt nicht von Brot allein, auch nicht von Kuchen, auch nicht von Schnitzel, auch nicht von Kaffee. Der Mensch lebt vom Heiligen Geist. Vom Wort Gottes, das durch den Mund Gottes geht. Und das, was Gott mir für heute Abend gegeben hat, wir sind Diener des Wortes. Diener des Wortes. Und Gott sandte sein Wort und Wir geben das Wort weiter und Lukas schreibt, wir sind Diener des Wortes. Lukas, du musst vorstellen, was der Lukas gewesen ist. Es war kein Studierter, er war Arzt. Gut, aber Friseure waren auch, Chirurgen waren auch im Mittelalter Ärzte. So, er war kein gewaltiger Mensch, er ist nicht mit Jesus gewesen, aber hat genau erforscht, was Jesus tat. Und das, was mich am Lukas fasziniert, Lukas hat für einen einzigen Menschen, denn für den Theophilus, hat er ein Evangelium geschrieben und die Apostelgeschichte für einen einzigen Menschen, nicht für eine Masse, nicht an eine Gemeinde und nicht an irgendwie viele, viele Leute, nein, an einen einzelnen Menschen. Und dieser Lukas, vieles wüssten wir von Jesus nicht, die ganzen Heilungen, den Heiligen Geist, die Ausgießung des Heiligen Geistes nicht, wir wüssten nicht von der Jungfrauengeburt, wir wüssten so vieles nicht, wenn der Lukas nicht gewesen ist. Er hat es genau erforscht für den Theophilus. Wir sind Diener des Wortes. Und er hat alles aufgeschrieben, für einen einzigen Menschen ein Buch zu schreiben. Und Bücher waren damals teuer. Versteht ihr mal? Eine ganze Pergament oder Lederrolle oder was auch immer gewesen. Das war nicht billig und es war nicht günstig. Und für diesen einen einzigen Menschen setzt er sich ein. Und Geschwister, genau das ist unser Dienst. Wenn du eine Seele rettest, wenn ich eine Seele rette, eine Seele in den Himmel bringe, dann habe ich eine Welt gerettet. Und für einen einzelnen Menschen. Und er gibt die Worte Gottes weiter. Für einen einzigen Mann. Für einen, ja, hält er alle Geschichten Jesu fest. Alles, was Jesus getan hat. Die ganzen Heilungen. Wir wüssten nichts von der Geschichte vom verlorenen Groschen, vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Sohn. All diese wunderbaren Geschichten hätten wir gar nicht, wenn Lukas nicht für den Theophilus, diesen Gottgeliebten oder was er auch gewesen ist, aufgeschrieben hätte. Worte der Ermutigung, dass Jesus die Sünder liebt. Der barmherzige Samariter. Stell dir mal vor, wir hätten so viele Wahrheiten nicht, die Lukas allein für diesen einzelnen Menschen aufgeschrieben hat. Und deshalb, ich habe eines festgestellt, es lohnt sich für einen einzigen Menschen, sich einzusetzen. Egal, wer es ist. Und dieser einzelne Mensch kann mehr bewirken als ganze Massen. Wir denken immer Massenevangelisation, Massenaufmärsche, Massendemonstrationen, Jesusmärsche. Nein, der Herr Jesus hat sich auch um Einzelne gekümmert, um die Frau am Samariterbrunnen, in Samaria auf dem Brunnen. Jesus hat sich um einzelne Menschen gekümmert, der Nikodemus. Wir hätten diese große Wahrheit von der Wiedergeburt nicht erfahren, wenn nicht dieser Johannes das aufgeschrieben hätte. So, wir sind hier und verkündigen die Wahrheit für einen einzelnen Menschen. Und wenn wir einen einzelnen Menschen erreichen, erreichen wir eine ganze Welt. Ich bin auch so dankbar für den Dienst, den der Werner Heuchelbach gemacht hat. Weißt? Der hat so viel, weißt du, der hat so viel getan, so viel gewirkt. Er weiß das nicht, was er alles so erreicht hat. Aber er hat uns zum Herrn geführt. Meine Familie und gerade du brauchst Jesus, verstehst du? Er war radikal und einfach diese Botschaft weitergegeben. Und wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, schon allein ein einzelner Matthäus, was der schon erreicht hat. Und nicht nur, dass Johannes Matthäus ist, nein, von dem Matthäus gibt es noch ein paar mehr. Wir sind 6 Brüder gewesen und 2 Schwestern. Und meine Schwester leitet eine Gemeinde in Süddeutschland. Einer meiner jüngsten Brüder, mein jüngster Bruder, der leitet am Bodensee eine Gemeinde. Und dein anderer Bruder in Mainz, der anderen arbeitet in der Gemeinde mit und dienen in der Anbetung oder wo auch immer ist. Aber ein einzelner Mann hat eine Familie zum Herrn geführt. Es lohnt sich. Es lohnt sich für einzelne Menschen konstant, kontinuierlich sich einzusetzen. Was Gott mir hier gab noch, also wir sind Diener des Wortes, Gott gab mir eine Botschaft, diese Gemeinde hat einen prophetischen Heilungsdienst und wird einen prophetischen Heilungsdienst haben, was es auch immer heißt. Gottes Wort wird ausgehen und er sandte sein Wort und machte sie gesund. Und nicht nur das, dass man weissagt, und ich weiß, dass ich eine prophetische Gabe habe. Und ich weiß, dass Gott mich benutzt und so weiter. Aber es wird auch euch benutzen. Denn der Geist Gottes, wenn der auf einen ist, ist er auf alle. Wenn einer gesegnet wird, wenn einer erfüllt wird vom Heiligen Geist, dann werden sie alle erfüllt. Und Lukas beschreibt in seiner Apostelgeschichte, sie waren einmütig beieinander. Es ist so wichtig, dass wir als Gläubige an einem Strang ziehen. Dass wir eine Sache vor Augen haben, Jesus, Jesus und Jesus. Nicht Matthäus und nicht du und deinen Namen oder deine Sache. Es geht um Jesus und es geht um den Heiligen Geist und das Werk des Heiligen Geistes. Und dass das Wort Gottes zur Geltung kommt. Der Plan Gottes mit uns. Prophetischer Dienst, Heilungsdienst, Heilung durch sein Wort, Befreiung durch sein Wort, Führung durch sein Wort, Segnung durch sein Wort, Tröstung durch sein Wort, alles durch das Wort Gottes. Mir ist so groß, der Apostel Paulus hat sich eingemietet in eine Schule, mal in eine Stadt, und da hat er immer, wo die anderen Siesta hatten, die Italiener schlafen alle in der Hitze, da arbeitet kein Mensch. Gerade zu einer unangenehmen Zeit, wo die anderen Mittagspause machen, hat er seine Bibelstunde gehalten. In der Schule des eines Philosophen hat er sich dann eingemietet und Gottesdienste abgehalten und Predigten abgehalten. Und dann musste er raus und dann kam wieder der Philosoph zum Zuge. So, wir bleiben flexibel. In der Vergangenheit haben wir hunderte und ja, wenn ich gerade 1000 Menschen gedient, und wir können es nicht lassen. Wir wollen dienen. Und das ist eine Arbeit, was dienen ist. Wir sind Diener des Wortes. Nicht Diener, dass wir jetzt humanitäre Hilfe machen. Ja, das vielleicht gehört das auch dazu. Aber wir sind Diener des Wortes, dass wir hingehen und sagen, Schwester, Gott hat mir ein Wort für dich gegeben. Bruder, der Herr hat mir ein Wort für dich gegeben. Der Herr hat mir gezeigt, wo dein Problem ist. Ich darf jetzt, darf ich für dich beten? Das ist mir so groß geworden. Darf ich dich von meinem Gott bewegen? Dann nimmst du dieses Anliegen. Du versuchst nicht zu belehren, sondern es macht das Wort Gottes. Das Wort Gottes verändert die Menschen. Das Wort Gottes inspiriert die Menschen. Einem einzigen Menschen hat dieser Lukas gedient. Einem einzelnen Menschen hat er die Apostelgeschichte beschrieben. Wir wüssten heute nichts von den Reisen des Apostel Paulus. Wir würden nicht wissen, was der Paulus war und wie die Gemeinde Jesu entstanden ist, wie welche Streitigkeiten, welche Spannungen, welche Probleme die Leute damals hätten, wenn Lukas nicht das alles aufgeschrieben hätte. Und wie viel Predigten hat man über den Heiligen Geist schon gehört? Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein. Und dann sieht man, was aus diesen Zeugen alles geworden ist. Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist noch nicht fertig, meine Lieben. Die Apostelgeschichte ist erst fertig, wenn wir im Himmel angekommen sind. Da ist die Apostelgeschichte erst fertig und vollendet. Und für diesen einen einzigen Menschen hat er geschrieben. Und vielleicht sind wir hier für einen einzigen Menschen an diesem Platz. Da drüben ist ein Gefängnis. Und das sind die Freigänger, wenn abends, wenn man hier zum Fenster runtergeguckt hat, da stehen sie Schlange, die kommen wieder zurück. Ja, aus der Freiheit. Und dann kommen sie hier zum Schlafen. Weil sie ja im Gefängnis noch sind. Männer wie Frauen. Weißt du, wir haben gute Möglichkeiten und wir wollen diese Möglichkeiten nutzen. Wir wissen nicht, warum wir hier sind. Aber Gott weiß es. Für einen einzigen Menschen. Wir sind Diener des Wortes. Gottes Geist dient Einzelnen. Gottes Geist dient Einzelnen. Da steht doch der Herr Jesus vom Zachäus und sagt, Zachäus, steig runter. Ich muss in dein Haus einkehren. Und weißt du, was da passiert ist? Wir haben diese Geschichte vom Zachäus in der Bibel. Und dieser Zachäus hat das was erlebt, in diesem Haus ist Heil widerfahren. Und was glaubst du, was alles durch diesen Menschen entstanden ist? Wir wüssten nichts von dem Kämmerer aus dem Morgenland oder aus Äthiopien. Wir wüssten nichts, wenn dieser Lukas das nicht berichtet hätte, dass der Heilige Geist sprach zum diesem Philippus, halt dich an diesen Wagen, red mit diesem Mann. Und dieser Philippus, und das wüssten wir, dass Gott so arbeitet, dass Gott, dass das Werk Gottes bei so funktioniert. Durch diesen Philippus und seinen Gehorsam geht er zu an und hält diesem Kämmerer die Predigt, bekehrt ihn, tauft ihn und dann wird er entrückt. Und was passiert? Eine ganze Nation kommt durch diesen Kämmerer zum Herrn Jesus. Die äthiopische Kirche lebt heute noch. Du siehst also, das Wort Gottes verbreitet sich über einzelne Menschen. Gott spricht zu einzelnen Menschen ganz persönlich. Und auch hier, ich bin überzeugt, Gott wird einzelnen Menschen Mut und Trost zusprechen. Der Einzelne ist für Gott wichtig und sehr entscheidend. Gott baut mit Einzelnen sein Reich. Als Gott ein Volk haben wollte, eine Nation, die Jesus bringt, hat er Abraham gerufen aus Ur in Chaldea. Geh aus zu deinem Besten. Gott will persönlich jeden Einzelnen von uns haben. Gottes Geist ist auf den Einzelnen spezialisiert. Halleluja, Lob und Dank. Und wenn ich so Lukas studiere und lese, es lohnt sich für einen einzelnen Menschen investieren. Nicht nur, jetzt hat der Heilige Geist mir gegeben, ich soll dir was sagen. Nein, dass du an diesem Mann dran bleibst, für diesen Mann ein Buch schreibst. Eine Biografie, bis die Sache fertig ist. Und nicht nur, dass du eine Biografie ganz schnell schreibst und was runterkriegst. Nein, Eine Apostelgeschichte, wie Gott weiterarbeitet, wie Gott weiterwirkt. Gott ist nicht stehen geblieben mit der Kreuzigung, mit der Auferstehung. Jesus ist in den Himmel gefahren. Wir wüssten nichts von der Himmelfahrt, hätte Lukas uns nicht das alles aufgeschrieben. Ich bin der Sache nachgegangen, heißt es, und hatte die Maria ausgefragt. Maria, wie war das mit diesem Jesus? Wir wüssten nichts von der Zeit, was Jesus gemacht hat, bis er aufgetreten ist. Aber Lukas hat es nachgeforscht. Die Heilungen, hatte geguckt, sind das echte Heilungen oder nur so, ja, irgendwie aufgebauschte Heilungen. Er ging den Einzelnen nach und dann geht er auf die Diskussion ein, bei dem Blindgeborenen, wer ist hier schuld, wer hat hier gesündigt und dergleichen. Er geht auf den Grund. Für einen einzelnen Menschen verwendet er so viel Energie und so viel Zeit und so viel Geld. Und das Wichtigste ist die Predigt, die Botschaft. Der Glaube kommt aus der Predigt. Wachstum und Reife kommt aus der Predigt. Gott braucht das Wort. Wir sind Diener am Wort. Und ich möchte, wenn ihr nach Hause geht, dass ihr auch anfängt, Diener zu sein. Dass ihr das Bedürfnis bekommt. Ich muss irgendjemand was vom Heiland erzählen. Ich muss so ein Brandstifter sein. Ich muss die Liebe Gottes weitergeben. Nicht nur ein paar Kuchenstücke oder Tafel Schokolade. Nein, die Liebe Gottes. Auch wenn die Liebe durch den Magen geht, aber das geht nur für Eheleute. Aber das Wort Gottes ist das Wichtigste. Gott will gehört werden, Gott will verkündigt werden, Gott will verstanden werden. Warum, wieso, weshalb ist das so, wie es ist? Und der lieber Lukas erklärt es ganz genau. Und er betet auch, lieber Gott, öffne den Theophilus die Ohren, die Augen, dass er sieht, dass er versteht, dass es unsere Arbeit nicht vergeblich ist. Der Theophilus hätte das Buch in Müll schmeißen können, entsorgen. Aber nein, Lukas wusste, ich schreibe ihm. Und wenn der das erfasst, der Geliebte Gottes, der Erleuchtete. Geschwister, wenn wir das Wort weiterverkündigen, wir müssen herausfinden, ist der Mensch erleuchtet oder nicht? Ist er lernfähig oder nicht? Versteht er das? Will er es verstehen? Ist er offen? Ist er aufnahmefähig? Oder ist er Larifari? Und der hat den einen gefunden. Das ist es. Das ist es. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen, mehr als den Gefühlen und Gedanken. Weißt du, wir wissen manchmal gar nicht, was Gott mit uns noch vorhat. Und Gott hat eine ganze Menge mit uns vor. Wir sind nicht fertig. Und niemand soll sagen, ich bin schon vollendet. Es gibt Frühvollendete. Ich habe mal den Heilbronn einer Schwester oder Mädchen beerdigt mit 17, 18 Jahren. Sie ist gestorben. So plötzlich war sie weg. Blondes, hübsches Mädchen. Und die ist gestorben. Und ich habe kein Wort gefunden. Ich habe nur ein Stichwort bekommen vom Herrn. Frühvollendet. Frühvollendet. Und tatsächlich, sie hat gebetet, sie hat Gott gesucht, sie hat den Herrn geliebt. Sie war brav, anständig, sie hat nichts Böses getan. Einfach, weißt du, fast wie eine Heilige, mit 17, früh vollendete. Das sind manchmal mit 80 noch nicht früh vollendet. Verstehst du, das ist so wichtig, dass wir früh vollendet werden. Und genau das ist es, Gott weiß, wann unsere Zeit, wann unsere Uhr, unser Leben abgelaufen ist. Gottes Gedanken sind mit uns nicht Leid, sondern Segen. Nicht Nachteil, sondern Vorteil. Gottes Gedanken mit uns sind nicht Verlust, sondern Gewinn. Gottes Gedanken für uns sind nicht Niederlage, sondern Sieg, meine Lieben. Das ist Gottes Absicht mit uns. Und deshalb früh vollendet. Ich bin auch noch nicht früh vollendet. Sonst wäre ich gar nicht, wenn ich vollendet wäre, wäre ich gar nicht mehr hier. Wäre ich schon entrückt. Wäre ich schon bei Jesus. Aber Gott arbeitet. Wir sind Diener des Wortes. Wir hören den Heiligen Geist, was Gott will. Und es ist so wichtig, dass wir anfangen, seine Gedanken zu verstehen, seinen Willen zu begreifen. Und Gott muss man mehr gehorchen als den menschlichen Gefühlen. Weißt du, das passt mir nicht, das gefällt mir nicht, das ist zu eng oder das ist zu weit. Du kannst den Leuten sowieso nie recht machen. Kannst den Leuten nie recht machen. Weißt du, viele wollen das, aber Gott weiß, was du brauchst. Was wichtig ist, worauf es ankommt. Gottes Gedanken mit uns sind Gedanken der Rettung, der Hilfe. Weißt du, Gott schüttelt uns manchmal durch, denke ich, lieber Gott, was ist mit mir los? Gott hat Pläne mit uns. Gottes Absicht, Gottes Pläne mit uns ist nicht Verlust, sondern Gewinn. Nicht Misserfolg, sondern Erfolg. Nicht Fehlschlag, sondern, ja, dass wir den Sieg bekommen, nicht Krankheit, sondern Gesundheit. Jetzt hör mir gut zu. Nicht Krankheit, aber Gott heilt. Und jetzt halt dich fest, wenn du das nicht glaubst, schnall dich an. Gott heilt auch durch die Krankheit. Verstehst du das, was ich sage? Gott heilt durch die Krankheit. Denn die Krankheit ist eine Sprache des Körpers. Du übertreibst, du nimmst dir keine Zeit für dich oder gönnst dir nichts und so weiter. Du machst das und das und der Körper schlägt Alarm und sagt, Seele, Geist, beruhige dich. Nicht so hektisch. Gott heilt uns durch die Krankheit. Das ist mir so groß geworden. Und das muss verkündigt werden. Weißt du, nicht nur der Heiland heilt, sondern Gott warnt uns. Rauch nicht so viel, sauf nicht so viel, mach das nicht so viel, sondern wisse, im Grenzen zu bewegen. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles bessert mich, nicht alles frommt mich. Und wir müssen unsere Grenzen erkennen. Gott will permanent Wachstum in unserem Leben, dass der Segen sich entwickelt, dass wir reifen und früh vollendet werden beim Heiland. Ich habe, als ich jetzt die Predigten für November vorbereitet habe, also da ist mir der Monat November ist so Totenmonat. Da geht es immer um Sterben, Totensonntag, Volkstrauertag und so weiter, lauter Trauertage. Und das ist mir so groß geworden. Wir sollen uns freuen, dass wir nach Hause dürfen, dass wir zum Heiland dürfen. Weißt du, wir sollen mit Freuden sterben, nicht den Tod suchen, sondern dein Sterbetag ist ein Freudentag. Du verlässt diese Erde und du gehst nach Hause. Du wirst willkommen, geheißen von den Engeln Gottes. Und da wird ein roter Teppich ausgerollt. Die Fanfaren im Himmel werden geblasen. Und ich darf meinen Heiland schauen, meinen Gott schauen. Aber das ist für viele komisch. Viele begreifen das nicht oder wollen das nicht wahrhaben. Aber der schönste Tag in deinem Leben ist der Tag, wo du stirbst. Entschuldigung. Entschuldigung. Weißt du, wo du stirbst? Das ist dein Heimgang. Du kommst zum Vater nach Hause. Der Vater empfängt dich. Der Vater küsst dich. Wir sind Diener des Wortes. Es muss so viel noch gesagt werden. Ich denke manchmal, lieber Gott, ich predige schon fast 50 Jahre. Und ich denke, ich habe schon alles gesagt, was ich sagen wollte. Aber ich merke jeden Tag, immer wieder, wenn ich mich vorbereite, das hast du noch nicht gesagt. Ich lese Bibelstellen, denke ich, das gibt's nicht. Ich habe schon 5, 6, 10 Mal manchmal über eine Bibelstelle gepredigt. Den verlorenen Sohn habe ich 3 Wochen in Kiel auf dem Marktplatz gepredigt, im Zelt, in der Zeltmission. Und dann kamen die Leute, Bruder Matthäus, das hast du keinen anderen Text als nur die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber da steckt so viel Potenzial drin. In der Geschichte vom verlorenen Sohn. Wir sind Diener des Wortes. Du hast eine Schlüsselfunktion, Bruder, Schwester. Und ich möchte dich erinnern, eine Schlüsselfunktion. Du hast einen Dienst. Kinder Gottes haben eine Existenzberechtigung, aber nicht nur das, sondern sie haben eine Schlüsselfunktion. Jesus gab seinen Jüngern die Autorität, schließt den Himmel auf oder ihr könnt den Himmel auch zuschließen. Wir schließen den Leuten den Himmel auf. Gottes Werk geht durch uns weiter in einer anderen Form. Du schließt mit den Möglichkeiten, die Gott dir gegeben hat, Menschen den Himmel auf. Ermutig sie, tröste sie, steh ihnen bei. Deine Worte heilen oder deine Worte können auch krank machen. Wir sind Diener des Wortes. Deine Worte können auch krank machen. Gott hat uns die Versöhnung aufgetragen zu predigen. Nicht Versöhnung mit der ganzen Welt, sondern zuerst mal die Versöhnung mit sich selbst. Und die Versöhnung mit dem Vater. Und wenn du mit dem Vater und mit dir selbst versöhnt bist, dann fängt die Versöhnung in deiner Umgebung. So viele zerstörte Beziehungen, so viele kranke Beziehungen. Weißt du, den Dienst der Versöhnung. Nicht mit Israel, Juden und Deutschen und Amerikanern und Chinesen. Nein, die Versöhnung mit sich selbst zuerst einmal. Und wenn du mit dir selbst versöhnt bist, Seele, Geist und Leib, diese Trinität in dir, wenn du mit dir versöhnt bist, dann können wir bitten, was wir wollen und es wird uns widerfahren. Aber die meisten Leute sind zerrissen. Der Geist will was anderes, die Seele will wieder was anderes und der Körper, der sagt, ich mach nicht mit. Und schon sind wir so zerrissen. Viele Menschen sind falsch gewickelt. Sie gehen nur nach dem Äußeren. Weißt du, das Äußere, der das Äußere geschaffen hat, hat auch das Innere geschaffen. Dieser Gott hat die Seele geschaffen. Alle Lebewesen, die irgendwie ein bisschen leben und existieren, haben ein inneres Leben. Und genau das ist, worum es uns geht, das innere Leben. Was nützt es, wenn du äußerlich ui bist und innerlich pfui? Diese übertünchten Gräber. Hör den Herrn Jesus, was er den Pharisäern und den Schriftgelehrten sagt. Und der Schwerpunkt in den letzten Wochen, Monaten hat Gott mir einen Schwerpunkt gegeben. Das ist das Innere. Wir sollen nicht die Schüssel äußerlich reinhalten und polieren auf Hochglanz und innen drin. Das ist alles mögliche Geschmeiß, Totengebeine. Wenn du sehen könntest, was in so mancher Seele manchmal drin sitzt. Weißt du, den mag ich nicht, den mag ich nicht, den kann ich nicht ausstehen. Und der soll zum Teufel sich scheren. Verstehst du, was wir manchmal so den Leuten, wir sagen es nicht, weil wir so fromm sind. Aber wir denken des Wichtigstens. Aber unsere Gedanken werden von Gott gelesen. Sagt nicht, die Gedanken sind frei, wer kann sie erraten? Zwei können die Gedanken, oder drei können die Gedanken erraten. Das bist du, das ist der Teufel und das ist der Heilige Geist. Und das sind wir schon verraten. Und hier wird das Evangelium gepredigt, ohne Abstriche, und versuche ich wenigstens, weißt du, auch wenn man sich den Mund verbrennt, das Evangelium einfach ohne Kompromisse zu predigen, das ist der Weg, lass uns gehen. Diener des Wortes. Und Geschwister, wir müssen Diener des Wortes werden, nicht nur Heilung predigen, sondern versuchen, an die Wurzel ranzukommen. Was ist die Wurzel des Übels? Und du bekommst den Schlüssel. Und der Schlüssel ist das Wort Gottes. Fang an, das Wort Gottes ehrlich zu lesen, aufrichtig zu lesen, mit dem Herzen zu lesen, nicht nur mit dem Verstand, mit dem Herzen das Wort Gottes lesen. Und du wirst merken, was alles das ist. Wir sind Hüter des Wortes Gottes. Wir müssen achten, dass das Wort Gottes unser Leben erleuchtet. Wir sind nicht Hüter der Segnungen Gottes. Wenn wir das Wort Gottes bringen, wird der Segen von selber kommen. Tu das, was der Herr sagt. Und du wirst überschüttet werden. Die Fenster des Himmels werden aufgehen. Die Herrlichkeit Gottes wird herabkommen. Wir sind Diener des Wortes. Wir sind Handlanger. Einfach, wir nehmen und geben weiter. Reinhard Bonnke hat einen Spruch gepredigt, weißt du, er lebt von der Hand Gottes in den Mund. Er nimmt vom Herrn, steckt den Mund und von der Hand Gottes. Wir leben von der Hand Gottes. Wir nehmen. Du hast nichts, ich habe nichts, aber wir empfangen und wir geben weiter. Wir empfangen und wir geben weiter. Wir empfangen und wir geben weiter. Diener des Wortes. Lukas hat so viel zusammengesammelt und er bringt das alles in seinem Evangelium und in der Apostelgeschichte. Zwei Bücher schreibt er für einen einzelnen Menschen, einen einzigen Menschen. Und es lohnt sich. Es lohnt sich jeder Dienst. In meinem Leben habe ich eines festgestellt, selbst die törichtste Arbeit lohnt sich. Die einfältigste Arbeit. Als wir hier mal nach Berlin kamen, wir waren ganz frisch in Berlin, als die Mauer fiel und man mal ungehindert rüber und hin und her gehen konnte, habe ich irgendwie mal irgendwann noch zu viele Plakate zu Hause gehabt, habe ich gesagt, die müssen wir alle plakatieren. Es ist Sünde, wenn wir das zu Hause liegen haben, wir plakatieren. Und dann sind wir zum Alex gegangen mit meinem Sohn und einen Besen genommen, einen Verlängerungsstiel und dann diese Plakate da, die ganzen Fenster, was da waren, zugeklebt. Sag ja zu Jesus und so weiter. Und am nächsten Sonntag ist ein Mädchen aus Alaska, musst du dir vorstellen, aus Alaska im Gottesdienst. Sag ja zu Jesus und dann sagt sie, ich bin so ergriffen, ich bin von zu Hause ausgerissen, meine Mutter ist eine fromme Beterin, die betet mich zu Tode fast. Verstehst? Ich soll mich bekehren, ich soll mein Leben verändern, ich will mein Leben leben, ich will mein Leben genießen. Und dann komme ich hier, ich kann gar nicht mehr gerade ausgucken, sag ja zu Jesus. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Sie hat ihr Leben ganz neu wieder zum Herrn Jesus gegeben. Ein Mädchen aus dem gläubigen Haus, aus einem super frommen Haus, hier in Berlin, aus Alaska, aus Hinterdupfing. Sag ja zu Jesus. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie ist auf dem nächsten Weg nach Hause. Zuerst mal die Mutter angerufen, noch von meinem Büro. Hat gesagt, Mutti, ich habe Jesus gefunden. Ich habe einen neuen Anfang mit Jesus gemacht. Und die Mutter sagte, ich kann es nicht fassen. Ich kann es nicht glauben. Aber doch, man muss bis nach Berlin kommen, um Jesus zu finden. Und Jesus zu erleben. Hier soll ein Bethel sein, eine Stätte der Gottesoffenbarung, wo der Herr zu Menschen redet. Epheser Kapitel 4, Vers 23. Das möchte ich für die Gemeinde, für die Geschwister und Freunde, die hier sind. Gott möchte einen Geist der Erneuerung in unserer Mitte schenken. Erneuerung nicht nur, dass wir jetzt neue Räume haben oder neue Atmosphäre haben. Nein, auch dass der Mensch von innen her erneuert wird. Hier, Epheser 4, Vers 23, lasst eure Gesinnung vom Geist Gottes erneuern, zieht den neuen Menschen an, der nach Gottes Bild geschaffen ist und lebt so, wie Gott es haben will. Nicht wie die Geschwister haben wollen, nicht wie die Freunde, deine Freunde, deinen Nachbar haben wollen, nein, wie Gott es will und lebt so, wie Gott es will. Ich weiß nicht, was Gott von dir will. Und du weißt nicht, was Gott von mir will. Aber wir sollen so leben, wie Gott es will, wie Gott es dir offenbart, wie Gott es dir zeigt, wie Gott sich dir durch sein Wort offenbart, wie Gott es will. Die Gesinnung verändern. Menschen sollen nach dem Willen Gottes ihr Leben ausrichten, wie Gott es will. Und das ist erst der Gesegnete. Nicht wie die Kirche will, wie die Gemeinde will oder wie der Pastor will, wie Gott es will. Das ist so wichtig, wie Gott es will. Dieses Wort ist mir so groß geworden. Und ich möchte nichts anderes hier verkündigen als den Willen Gottes. Und hier soll nichts anderes gepredigt werden als der Wille Gottes. So wie Gott es will. Und dann heißt es, wenn wir in der Bibel lesen, wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst, dann wirst du Korn haben, da wirst du auch Kuchen haben. Dann wirst du alles haben, was du brauchst. Im Land, auf dem Land, in der Stadt, auf dem Wasser. Du wirst überall gesegnet werden. Du wirst Erfolg haben, du wirst Sieg haben, aber zuerst einmal seiner Stimme gehorchen und Gott spricht individuell zu jedem Einzelnen von uns. Nachts, wenn du schläfst, nachts, wenn du vielleicht nicht einschlafen kannst oder Tiefschlaf hast, Gott macht im Tiefschlaf Bibelstunde mit dir. Der Engel Gottes belehren dich nachts und der Herr gibt den Seinen im Schlaf. Wie Gott es will und plötzlich wachst du auf, ich weiß, diese Sache mache ich nicht. Da gehe ich nicht hin. Oder da gehe ich hin. Oder diese Entscheidung, zu der stehe ich nicht. Oder die Entscheidung werde ich festmachen. Diese Verbindung werde ich trennen, lösen. Oder diese Verbindung werde ich festmachen. Und dann können die Leute kritisieren. Dann können die Leute dumm schwätzen. Dann können die Leute, was weiß ich, erzählen, was sie wollen. Du weißt, das will der Herr. Ich habe hier in Heilbronn, nicht in Heilbronn, hier in Berlin, einen Bruder gehabt. Gott weiß es. Weißt du, der hat ein Mädchen, eine Frau aufgenommen, die war behindert. Und mit der Frau hat er dann, ja, sie aufgenommen, mit ihr eine Wohnung gemietet. Und habe ich gesagt, Bruder, denkst du, dass es richtig ist, was du da machst und so weiter? Dann sagte der Herr, hat mir gesagt, nimm dir der Schwachen an. Und die war ein bisschen blöd, Entschuldigung. Also nicht ganz recht im Geist. Aber er hat diese angenommen und mit der hat eine schöne Zeit gehabt, mit Gott gelebt und mit Gott ist sein Leben gestaltet. Aber die Leute haben gesagt, das ist Ehebruch, das ist dies und das ist dieses oder jenes. Weißt du, Gott weiß, was er einen auftragen soll. Und durch wie viel Spott und Hohn ist dieser Mann durchgegangen? Bei den Geschwistern, einige kennen ihn, nennen keinen Namen. Aber diese Schwester angenommen, habe ich gesagt, Schwester, du bist allein, du hast niemand. Und ich bin auch allein, warum sollen wir nicht zusammen den Weg gehen, in die Bibelstunde gehen, Gottes Wort zusammen lesen? Verstehe sowieso nicht, aber trotzdem, wir lesen zusammen die Bibel. Der Wille Gottes. 1. Petrus Kapitel 1, Vers 13. Setze deine ganze Hoffnung auf die Gnade, heißt es hier, was Petrus sagt. Und auf das, was Gott dir schenken wird. Nicht, dass er schon geschenkt hat, sondern setz deine Hoffnung auf der Gnade, was Gott dir noch schenken wird. Wenn Jesus sich in seiner Herrlichkeit dir zeigt und dir begegnet, und der Herr begegnet jedem individuell, jedem anders, setz deine Hoffnung ganz auf diese Gnade Gottes. Dieser Raum, glaube ich, du hast es mir erzählt, das war früher die andere Seite noch, da gibt es noch eine andere Seite, die ist genau so groß wie hier, das war ein Solarium. Verstehst du? Und wir sind hier an der Sonne, verstehst du, auch in einem Solarium. Wir werden angestrahlt von der Liebe Gottes, von der Herrlichkeit Gottes, von der Gnade Gottes. Weißt du, ein Platz an der Sonne, da arbeitet Gott an uns, da wirkt Gott an uns. Weißt du, und Gott berührt uns von oben, Solarium, Gnade Gottes, Barmherzigkeit Gottes. Und Gottes Plan mit uns ist, dass Jesus sich offenbart und dass Jesus in unserem Leben wirkt und dass Jesus groß in unserem Leben wird. Hier Kolosser Kapitel 1, Vers 26 noch. Ich sollte euch das Geheimnis enthüllen, sagt Paulus, das seit Urzeiten vor den Engeln und Menschen verborgen gehalten wurde. Jetzt aber hat er seine Gemeinde bekannt gemacht. Wisst ihr, ich habe kein einfaches Leben. Und wenn ich so berichte, was ich alles so mache und wenn ich nach Hause komme und wie auch das aussieht, verstehst, ich habe es nicht leicht. Aber ich lerne eines, abhängig zu werden von Gott. Weißt du, dass die Liebe Gottes, die Gnade Gottes durchträgt. Jeden Tag wirst du durchgetragen. Und das ist ein Geheimnis. Weißt du, jetzt mache ich mit 25, ich mache das. Verstehst du? Oder mit 20, ich schaffe das. Aber jetzt plötzlich, wir sind abhängig von der Gnade Gottes, von der Liebe Gottes. Ihr, Paulus schreibt in Kolosserbrief, ihr, ich wollte euch zeigen, was für eine unermessliche Herrlichkeit er für Menschen aus allen Völkern bereitet hat, was wir alles haben. Denn dies ist das Geheimnis, das wir unter den Völkern verkündigen. Um seinetwillen dürfen wir hoffen, dass wir Anteil an ihm haben. Und wir haben immer mehr Anteil an der Gnade, an der Liebe Gottes. Das wollen wir hier verkündigen. Diener des Wortes. Nicht sagen, wir schaffen das. Yes, wir kennen. Die Gemeinde soll wissen, wir brauchen Engelhilfe, Engelunterstützung. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und das Schöne beim Lukas ist, wo er diesem Theophilus schreibt, wie viele Engel erschienen sind. Weißt du, er betont es noch. Und der Engel des Herrn war mit Paulus in der Nacht, im Sturm, auf dem Schiff. Oder der Engel des Herrn hat den Petrus aus dem Gefängnis befreit. Das wüssten wir. All diese wunderbaren Geschichten wüssten wir nicht, wenn Lukas nicht berichtet hätte. Und der Engel des Herrn erschien in der Nacht. Viele andere Geschichten auch noch. Für einen einzelnen Menschen. Also du kannst sagen, ja, das hat alles Lukas sich ausgedacht. Nein, er hat die Offenbarung, die damals in der Urgemeinde war, gang und gäbe war, die hat er aufgesammelt. Und eigentlich, wir sammeln hier und wir geben weiter. Wir tragen weiter, wir geben weiter. Was für eine unermessliche Herrlichkeit er für uns Menschen vorbereitet aus den Völkern. Ich bin begeistert. Ohne Lukas wüssten wir nicht, dass das Evangelium auch zu den Heiden gegangen ist. Aber durch den Lukas erfahren wir, dass auch die Heiden, egal wo der Apostel Paulus hinkam, auch die Heiden, sie waren glücklich, dass sie Jesus aufnehmen dürfen, dass sie mit Jesus gehen dürfen. Wir wüssten nichts von der Schwachheit des Apostel Paulus, als er in Athen predigt und sagt, meine Knie schlottern an dem Altar, dem unbekannten Gott. Was will der Lotterbube erzählen? Weißt du, wir denken manchmal, geistliche Männer oder Männer Gottes oder Frauen Gottes, die sind voller Power. Und die geben, Halleluja. Psst. Nix. Ich kam verzagt, mutlos, am Ende. Und ich möchte euch nichts anderes predigen als Christus, den Gekreuzigten. Weißt du, das gehört zum christlichen Leben. Auch die Schlappen, die Pannen und die Pleiten. Was für eine Herrlichkeit Gott unter den Völkern vorbereitet hat. Und das ist das Geheimnis, das wir verkündigen und das wir nicht zurückhalten können. Gottes Plan ist nicht nur die Juden, nicht nur Jerusalem, sondern wie sich das Evangelium ausbreitet in Judäa, in Samaria. Wir wissen nicht, wie die Samariter zum Glauben kommen. Auch die haben Anteil am Erbe Gottes. Und wie dann die Leute in Damaskus, wie die missionarische Gemeinde entsteht. Wisst ihr, als ich mich vorbereitet habe für diese Predigt, hat Gott mir etwas gezeigt. Es kann genau das Gleiche hier passieren, wie es in der Gemeinde in Antiochien. Während sie den Gottesdienst feierten, das Abendmahl austeilten, plötzlich sprach der Heilige Geist. Dass sowas möglich ist, wüssten wir nicht, wenn der Lukas nicht die Apostelgeschichte geschrieben hätte. Aber diese Dinge sind beschrieben. Während wir den Gottesdienst feierten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Paulus und Barnabas zu dem Dienst, wozu ich sie berufen habe. Wir alle tragen einen Dienst in uns. So einen Automaten. So einen Chip. So, ja, eine Berufung. Und es muss einfach nur mal freigesetzt werden. Halleluja. Und dann läuft das. Und dann gehen die. Und wisst ihr, wenn du lernst, mit Gott zu gehen, dann lernst du, lies Apostelgeschichte. Dieses Buch hat mir schon so viel Segen bereitet. Das sehen sie. Der Misserfolg in Kleinasien, wo die dann wirkten, und plötzlich zeigt der Heilige Geist dem Apostel Paulus, ein Bild komme herüber und hilf uns, und das war ein mazedonischer Mensch. Und dann kommt er hin, und was passiert? Lauter Frauen, die Lydia dort am Wasser, sie hat nicht einmal eine eigene Synagoge, nur Frauen, und wo ist der Mann? Dieser mazedonische Mann? Und weißt du, wer dieser mazedonische Mann war? Der Gefängniswärter. Wenn er das gewusst hätte, wäre er nicht so schnell losgefallen und nicht so schnell geschossen. Aber da sehen wir, wie Gott führt. Und dann, wir sehen, wie Gott arbeitet. Wir haben so viele tolle Geschichten von Bruder Lukas, Dr. Lukas. Und im Gefängnis, im Stock, fangen diese beiden Brüder an zu singen, Paulus und Silas, und Gott zu loben, um Mitternacht. Du siehst, biblische Gottesdienste finden Mitternacht statt. Der eine schläft ein und fällt vom Fenster weg. Und der andere, die fangen an zu singen nachts. Und als sie so sangen, plötzlich das ganze Gefängnis wird erschüttert. Der Kerkermeister will sie umbringen. Dann sagt, tu dir nichts, wir sind noch alle da. Du siehst, was für einen Respekt Paulus hatte, dass keiner weggelaufen ist. Das ist Autorität. Zuerst mal diese Schläge, dieses Leiden. Und ich sag dir ein Geheimnis, unser Sieg, unser Fortschritt geht durch Leiden, durch Schwierigkeiten, durch Narben, durch Blutvergießen. Da heißt es doch einmal in der Bibel, ihr habt nicht widerstanden bis aufs Blut. Verstehst? Und Gott drückt uns. Gott führt uns. Und das ist diese Botschaft, die wir von hier aus weitergeben möchten. Diener des Wortes zu sein. Ob es einem angenehm ist oder nicht. Und ich muss euch sagen, manchmal ist es nicht angenehm, Gott zu dienen. Aber es lohnt sich unterm Strich nachher. Es lohnt sich, wenn du fest bleibst. Wenn du der Sache treu bleibst. Und wir haben so viel erlebt. Leute wollen, Entschuldigung, es gibt fromme Schmarotzer, die nur den Kuchen wollen, nur den Segen wollen. Die wollen tanzen und hüpfen und schunkeln und jodeln und jauchzen. Aber dann, wenn es um die Sache geht, wenn es ernst wird, dann verschwinden sie. Ich habe schon so oft in meinem Leben erlebt, in den Gemeinden hin und her, wo ich war. Weißt du, wenn der Segen Gottes ausgeschüttet wird, da ist, sind alle da. Aber der Segen Gottes ist nicht nur eine Ausschüttung, sondern da ist, zuerst mal muss man daran arbeiten. Der Umzug hier, einpacken und auspacken. Und wir sind noch nicht fertig mit dem Auspacken. Weißt du, wir sind noch nicht fertig, aber wir machen weiter. Wir haben noch Zeit. Und das ist Einpacken. Und es geht über Wochen, das Einpacken, was wir dort hatten. Und dann sortieren, nehmen wir das mit, nehmen wir das nicht mit. Das ist das Leben, ein Stück des Lebens. Loslassen. Ihr glaubt nicht, wie leicht das Loslassen ist. Also ich heule. Verstehst du, das Loslassen und das Aufgeben, das kann man nicht mitnehmen. Und dann habe ich mich gefragt, brauchen wir das alles? Und ich habe gemerkt, vieles brauchen wir nicht. Alles, was im Keller ist, brauchen wir nicht mehr. Das muss entsorgt werden. Ja, alles, was im Keller ist, denkt drüber nach. Was in unserem Unterbewusstsein ist, muss entsorgt werden. Wir brauchen frischen Platz, damit wir wieder neu auftanken können. Damit wir wieder Freude am Herrn haben. Und diese Stätte ist mir so groß geworden, sollte eine Stätte der Gottesbegegnung sein. Jeder persönlich für sich. Sorge nicht für den anderen. Sorge für dich. Sag, Herr, ich möchte dir begegnen. Denn ich möchte angezündet werden. Ich möchte, dass... Guck, was der Lukas beschreibt. Sie waren einmütig beieinander. Und der Heilige Geist, diese Flamme, diese Zungen, zerteilte Zungen von Feuer, setzten sich auf einen jeden von ihnen. Überleg einmal, 120 wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und wo wurden sie erfüllt? Auf dem Söller. Und wir sind hier auch im Söller, ersten Stock. Auf dem Söller. Und Geschwister, als sie einmütig beieinander waren, wurden sie erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dann fingen sie an zu sprechen, in anderen Sprachen, Gott zu loben, zu preisen, wie auch immer. Und dann trat Petrus und die Elf auf und sagten, wir sind noch nicht betrunken, was sie denkt und so weiter. Nein, wir sind erfüllt vom Heiligen Geist. Wir sind von Gott berührt worden. Und das wünsche ich mir. Das ist mir ein Anliegen, dass wir vom Heiligen Geist berührt werden, dass wir geistliche Erfahrungen hier machen, dass wir von hier aus das Feuer weitertragen. Einfach so wie das olympische Feuer von Stadt zu Stadt, von Land zu Land, so möchten wir das Feuer des Heiligen Geistes weitertragen und weitergeben. Kolosser 2, Vers 3, das göttliche Geheimnis in Christus. In ihm sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Es liegt an uns, ob wir von Gott erfasst sind. Brenne du Und die Menschen brennen auch in der Umgebung. Bete nicht, Herr, erwecke, schick Erweckung, sondern Herr, erwecke mich. Wenn ich nicht mehr schlafen kann, dann mache ich Musik. Dann bete ich um Mitternacht. Dann fange ich um Mitternacht. Ja, und ich muss euch ehrlich sagen, nachts, wenn alles so still ist im Haus, da kriegst du die tollsten Gedanken. Dann kannst du mit Gott reden. Da stört dich keine Fliege. Da stört dich kein Hund. Da schläft kein Telefon. Nichts. Da hast du deine Ruhe und deinen Frieden. Verborgen all die Schätze der Weisheit und der Erkenntnis in ihm, in Jesus Christus. Wisst ihr, was Gott will? Gott will dich ganz allein haben. Jesus will dich ganz allein haben. Dass dein Herz nicht zerteilt ist. Es segnet jeden, der sich ihm total zur Verfügung stellt, sich ihm ausliefert. Und Paulus wünscht sich, Philipper 1, Vers 20, bin ich so sehnlich und warte und hoffe, dass ich in keinem Stück zu Schanden werde, ich, Paulus, zu Schanden werde, dass ich mich nicht blamiere, sondern dass ich frei und offen und alle Zeit, wie auch jetzt, Christus verherrliche durch meinem Leib, durch deinen Körper. Ich habe in Stuttgart einen lieben Bruder gehabt, der war so alle 4 Wochen bei mir im Gottesdienst. Er war in verschiedenen Gemeinden Mitglied. Denn er wusste nicht, ob die Gemeinde, wo er jetzt gerade ist bei mir, ob die Gemeinde entrückt wird. Er wollte bei der Gemeinde sein, die entrückt wird, wenn Jesus wiederkommt. So, und dann war er, glaube ich, 3, 4 Gemeinden Mitglied, eingeschriebenes Mitglied, hat sich sogar extra taufen lassen in die einen Gemeinde, damit er dort Mitglied werden kann. So, und dann treffe ich den auf der Straße und sage, Bruder Matthäus, ich war im Geist bei euch. Gut, habe mir nicht dabei gedacht, habe ich gedacht, vielleicht hat er gebetet für uns an dem Sonntag. Ein paar Wochen später treffe ich ihn wieder irgendwo und dann sage ich, Bruder, man tut es, ich war im Geist da. Weißt du, dann hat es mir irgendwie der Ärger gepackt und habe gesagt, Bruder, wenn du nächstes Mal im Geist bei uns bist, sag deinem Körper schönen Gruß, dass er auch dabei ist. Denn ich will keine Geister in der Versammlung haben. Ich will Leiber sehen. Verstehst du? Einen Geist sehe ich nicht. Verstehst du? Da spukt es nur. Ich brauche keine Geister. Und Geschwister, deshalb der Geist, die Seele und der Leib. Und hier habe ich gelesen, dass Christus an uns verherrlicht werde durch unseren Leib. Wir sind Diener des Wortes, dass mein Körper ein Lobgesang des Herrn ist. Dass der Herr Spaß an uns hat, Freude an uns hat. Dass es vergnügt ist, dass er, wenn er dich sieht, sagt er, Mensch, toll habe ich dich geschaffen, toll habe ich dich gemacht. Toll hast du gedient. Und wir sollen ein Geruch des Lebens sein und nicht zum Tod, wo die Menschen vergast werden. Sondern wir sollen die Menschen beleben. Wir verherrlichen Jesus durch unser Leben, durch unser Benehmen, durch unsere Taten, durch unsere Anwesenheit, nicht im Geist. Durch unser Zeugnis. Ihr sollt die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet Zeugen sein. Bruder Lukas. Die anderen schreiben das gar nicht so. Aber Lukas beschreibt dieses Thema und behandelt dieses Thema. Also, das wirkliche Evangelium erfasst du von diesem Praktiker Lukas. Und wir sind die Verwalter, Hausverwalter Gottes. Er möchte alles einsetzen, dass wir Gott dienen. Lukas 19, Vers 15 bis 24, der gute Mann, von dem guten Mann erwartet der Herr Treue und die Pfunde wurden ausgeteilt. Und Lukas beschreibt diese Geschichte. Kein anderer beschreibt diese Geschichte so intensiv wie Lukas. Da werden Talente verteilt und der eine versteckt sein Talent unter dem Tisch und sagt, danke Herr, ich gebe dir wieder zurück alles, was du mir gegeben hast. Ich schenke es wieder. Ich habe es gut bewahrt. Ich habe betreut und verwaltet. Dann sagt der Herr, verflucht bist du. Hättest mein Geld lieber zu den Bankers gegeben und die hatten Zinsen, du hättest Zinsen erwirtschaften können. Gott will, dass wir mit den Talenten, die er uns gegeben hat, wuchern. Du kannst vielleicht schreiben, du kannst vielleicht gut reden, du kannst vielleicht gut zuhören. Nicht jeder hat die gleiche Gabe. Wie gesagt, die Gabe des Zuhörens ist auch eine ganz wichtige Gabe. Dass du ein Ohr hast, damit die Leute jammern können und dir die ganzen Ohren da voll suseln und erzählen, was sie alles machen und nicht machen, was sie können und nicht können. Die Welt braucht Menschen, die ihnen zuhört, Der Arzt hört dir nicht zu. Der Rechtsanwalt hört dir nicht zu. Wer hört dir überhaupt zu? Der Geschäftsmann, der hört dir nicht zu. Der Pastor hört dir auch nicht zu. Der Nächste bitte. Verstehst du? Und da wird man so abgefertigt. Wisst ihr, warum? Weil ich mag den Billy. Ich habe den Billy Smith lieb. Verstehst du? Und alles, was es ist. Aber weißt du, aber der Nächste gleich, der Nächste schneller, sodass man mit der ganzen Reihe fertig ist. Weißt du, was der Herr Jesus gemacht hat? Er hat sich Zeit genommen für die Leute. Zeit genommen, sehr viel Zeit. Wir sind keine Urchristen, wir sind nur Urchristen mit H. Verstehst? Aber die Christen haben sich Zeit genommen füreinander. Verstehst du? Petrus fährt zum Cornelius. Diese Geschichte würde nicht in der Bibel sein, würden wir, wenn Lukas nicht gegeben hätte, wenn Lukas nicht gelebt hätte. Aber er hat es aufgeschrieben, wie der Herr den Engel schickt zum Cornelius und den Engel schickt zum Petrus. Und jetzt plötzlich bringt der Heilige Geist die Menschen zusammen. Und zwar ganz mysteriös. Warum bin ich denn da? Fragt Petrus. Was ist denn los? Ja, der Herr hat zu mir gesprochen. Und dieser Cornelius hat sehr viel Gutes getan. Almosen gegeben. Und Gott sieht. Und wenn diese Geschichte nicht in der Bibel wäre, wir wären so arm, so bettelarm. Danke Gott, dass es Lukas gegeben hat. Hier, er hat mit seinem Talent gewuchert, gehandelt. Und hier in Lukas Kapitel 19, Vers 20, dann kommt der andere, hier hast du dein Geldstück wieder. Ich habe es im Taschentuch eingewickelt, ich habe gut aufgepasst, ich habe gehütet. Gott braucht keine Hüter. Er kann auf sein Wort selber aufpassen. Wir sind Diener des Wortes, wir sollen das Wort hinaustragen. Und ich möchte, wenn du nach Hause gehst, an der großen Kirche habe ich zeitlang ein Plakat reingeschrieben, wenn die Leute nach Hause gehen, hier betrittst du, wenn du durch die Tür durchgehst, das Missionsland, die Mission. Hier gehst du in die Mission, wenn du durch die Tür gehst. Und wenn du jetzt nach Hause gehst, in der Ollenhauer Straße entlang, zum Kutschi oder wo auch immer, du betrittst eine Mission. Du bist in der Mission, du bist im Ausland, du bist im Dienst Gottes. Und wir haben einen großen Auftrag, ihr Lieben. Gott hat etwas in deine Hände gelegt. Und du sollst wissen, dass er von dir Rechenschaft verlangt für das, was alles gewesen ist und nicht gewesen ist. Du hast das Schicksal vieler Menschen in deiner Hand. Auch wenn du ein Einzelner bist. Vielleicht deine Schwester, dein Bruder, dein Papa, deine Mama. Oder vielleicht so ein Baby irgendwo. Weißt du, du solltest Pate werden. Nicht Taufpate, sondern du solltest jemand adoptieren und annehmen und sagen, ich möchte, dass diese Person, so wie dieser Theophilus, dieser Begnadigte, dieser Erleuchtete, dass dieser, ja, da alles erfährt, was der liebe Gott hat, dass man ihm nichts zurückhält, dass er Zugang zu Gott findet, dass er, ja, ins Lagerhaus Gottes hineinkommt und, ja, aus der Fülle lebt, aus dem Depot, aus der Schatzkammer Gottes und so weiter und weitergibt. Was ich festgestellt habe, viele Christen sind Egoisten. Viele Christen sind Egoisten. Hauptsache ich werde gesegnet. Hauptsache ich komme neben Jesus irgendwo im Himmel. Hauptsache ich erreiche das Ziel. Das ist falsch, Brüder und Schwestern. Hauptsache ich. Es ist wichtig, dass du dich um deine Seele kümmerst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und das ist das Reich Gottes in dir. Aber schau Paulus und schau Moses an. Als Gott sagt, ich will dieses Volk wegwerfen, ich will mit ihnen nichts zu tun haben in diesem Gesindel, dann sagt Gott Moses, Herr, nimm mich lieber weg und lass das Volk noch leben, sonst werden die Heiden sagen, was für ein Gott ist das, der sie rausgeführt hat und dergleichen und nicht erretten konnte. Und Paulus sagt genau das Gleiche, streich du mich aus dem Buch des Lebens, lieber Gott, ich möchte, dass einige von meinen Brüdern errettet werden. Streich du mich aus dem Buch des Lebens. Ich muss es vorstellen, was für ein Gebet das ist. Ich bin nicht der Wichtigste. Und viele Christen sind Egoisten. Diener des Wortes, dass man selbstlos Gott dient, dass man für einen einzigen Mann zwei Bücher schreibt. Für diesen Theophilus. Das, weißt du, der muss es nur lesen. Und du weißt gar nicht, wie das ankommt und was dabei für eine Frucht trägt, aber das ist Saatgut. Wir hatten ein Jetzt bitte halte ich fest, das habe ich. Ich habe schon alles gemacht, was man machen kann. Ich habe Blasmusik eingeladen, ich habe eine Betungsgruppe eingeladen und ich habe mal auch eine Rockgruppe eingeladen. Und gerade dieser Bruder, der dieses Kreuz mir gegeben hat, weißt du, der hat schwer gehört, aber da kam und er hat sich sogar vor dieser großen Box sich hingesetzt. Ich habe gesagt, Bruder Otto, hast du alles verstanden? Und dann sagte er, mir brummt der Kopf noch. Aber was hältst du von der ganzen Musik? Und uns von dem Malen, was er gewesen ist, das ist Saat auf Hoffnung. Verstehst du? Er war drin, er hat als alter Mann mit 75 oder fast 80 Jahren, verstehst du, hatte sich diese. Also, ich vibrierte schon. Saat auf Hoffnung. Da waren so viele junge Leute drin, die von Jesus was gehört haben, nur eine Kleinigkeit von Jesus gehört haben. Und ich bin erstaunt, da ist einiges hängen geblieben. Saat auf Hoffnung. Das, was der Lukas hier gemacht hat, was wir hier machen, was wir all die Jahre, was ich in all den Jahren in meinem Leben gemacht habe, ist alles nichts anderes wie Saat auf Hoffnung. Wachstum und Gedeihen kommt vom lieben Gott. Es liegt in seiner Hand. Aber Saat auf Hoffnung. In Matthäus Kapitel 11, Vers 12 noch ganz schnell ein paar Bibelverse. Bisher leidet das Reich Gottes Gewalt und die Gewalt antun, die reißen es an sich. Bis jetzt leidet das Reich Gottes Gewalt. Denk an Johannes den Täufer. Tut Buße, verändert euer Leben. Das Reich Gottes leidet Gewalt. Gott füttert niemand. Wir müssen die Speise selber suchen. Wir müssen das Wort hören, offen sein für das Wort annehmen. Das Reich Gottes besteht, und jetzt bitte halt noch fast fest, ich bin Pastor. Aber das Reich Gottes besteht ohne Priester. Das wahre Reich Gottes besteht ohne Vermittler, ohne irgendwelche Agenten oder Funktionäre. Das Reich Gottes ist inwendig in uns. Ohne Regenten. Denk an die Ameise. Oder denk an was anderes. Reich Gottes ist ohne König. Von der Ameise, denk an diese Geschichte. Gott sagt hier, und das ist in der Geschichte vom verlorenen Sohn, und auch da mache ich wieder ein Stückchen weiter, was der Vater sagt zu dem älteren Bruder, und wir haben so viele ältere Brüder. Weißt du, du bist schon so lange auf dem Weg, du kennst Jesus schon so lange, und du bist auch ein Älterer schon. Weißt du, das weiß ich schon alles. Aber ich habe ein Problem mit den älteren Christen. Die jungen Christen, die sind Feuer und Flamme. Wenn sie was von Jesus hören, Herr, das will ich haben, das ist für mich, danke, 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 danke. Aber die Älteren, weißt du, was die Älteren sagen? Und Papa, und mir hast du nichts gegeben. Mir hast du nichts gegeben. Verstehst du, ich diene dir so treu. Ich bin Sonntag für Sonntag, Freitag für Freitag, Samstag für Samstag, Mittwoch für Mittwoch, bin ich in der Versammlung gewesen, beim Pastor Matudis, und mir gibst du nichts. Und weißt du, was der Heiland sagt? In dem Gleichnis, das hat Dr. Lukas aufgeschrieben. Und der Vater sagt ihm, was meines, das ist auch dein. Bedien dich doch. Bedien dich doch. Bedien dich doch. Weißt du, was meines ist auch dein? Du sollst dich bedienen. Und liebe Christen, liebe Gläubige, wir müssen anfangen, uns zu bedienen. Gottes Reich ist Selbstbedienung. Verstehst du das? Nicht, dass der Pastor zerkaut und dir den Mund schiebt oder kleinklopft. Du musst es selber bedienen dich. Was meines ist auch dein. Ich werde nie vergessen. Es war auch, was mich bewegt hat, Apostelgeschichte, das Buch von Lukas, Apostelgeschichte 2. Die haben den Heiligen Geist bekommen. Herr, ich will das auch haben, was die kriegten. Was für die ist, das will ich auch. Und du sollst anfangen, gerade den Dr. Lukas zu lesen und sagen, Herr, was die anderen hatten, was bei den anderen möglich war, was der Herr bei den anderen getan hat, das soll auch bei mir passieren. Hol dir, was du brauchst, Selbstbedienung. Du musst um die Bezahlung nicht sorgen. Es ist alles schon bezahlt. Wir haben Vollpension. Halleluja. All inklusiv. Da ist alles drin. Vom Flughafen bis Heimfahrt. Vom Frühstück und so weiter. In Esther Kapitel 5, Vers 3 ist eine Geschichte von der Esther. Esther, was willst du dir? Du kannst fordern von mir, was du willst, selbst die Hälfte des Königreichs, sagt der Perser. Fordere. Geschwister, wir müssen auch hier, und ich möchte euch hier motivieren, lasst uns vom Herrn fordern, viel erwarten. Diener des Wortes, wir sollen erwarten, dass unser Wort nicht leer zurückkommt, das der Herr in uns gelegt hat. Einfach weiterwirken. Fordere, sagt der Herr zu Hiskia einmal, Jesaja Kapitel 7, Vers 11, fordere doch als Zeichen eine Bestätigung in deinem Leben. Fordere, dass Gott dich bestätigt. Nicht nur beruft, sondern bestätigt, beglaubigt, befähigt. Weißt du, der Teufel möchte dich entmutigen, aber Gott will dich bestätigen. Und wir sind hier, um die Bestätigung abzuholen. So, Stempel drauf. Diskutiere nicht über den Schlüssel. Wie der Schlüssel aussieht, verstehst du, ist ein bisschen schräg und was weiß ich, so viele Rillen hat es und so viel drum und drum. Diskutiere nicht über den Schlüssel. Gebrauch den Schlüssel, den Gott dir gegeben hat. Und geh durch die Tür hindurch. Blockiere nicht deinen eigenen Weg. Du sollst erlöst werden von deinem Kerkermeister-Dasein, dich selbst einzuschließen. Gott redet zu den Einzelnen, zu den wenigen, aber wohl dem, den es hört. Epheser Kapitel 3, Vers 20 noch einmal. Und Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir uns jemals erbitten oder auch nur ausdenken können. So mächtig ist die Kraft, seine Kraft in uns, die in uns wirkt. Gott kann unheimlich mehr wirken. Und wir sind so arme Tropfen, Entschuldigung, so armselig. Ja, Regen des Segens soll fallen, Tropfen der Gnade. Nein, Wasserströme. Wir sollen überflutet werden, richtig die Sinnflut im positiven Sinn erleben, dass wir einfach mitgerissen werden von der Herrlichkeit Gottes. Unendlich viel mehr, als was wir jemals erbitten. Ich motiviere euch. Ich möchte motivieren. Wir sollen begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er uns Glaubende berührt, in uns wirkt und dergleichen. Was für eine Autorität wir haben. Wir sollen begreifen, ich bin ein Königskind. Ich bin ein Priester für meine Familie. Ob du Mädel bist oder Junge, spielt keine Rolle. Wir sind Priester und Priesterinnen Gottes. Für unsere Familie, für unsere Umgebung, wo wir auch sind. Wir sollen mal verstehen, ihr sollt begreifen, diese überwältigende Kraft. Das Volk Gottes geht aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. Lasst uns offen sein und sagen, Herr, ich will alles haben, was du hast. Und dieser Bruder Lukas hat so viel beschrieben, wie die Apostelgeschichte weitergeht. Eigentlich Apostelgeschichte ist keine Apostelgeschichte, sondern Missionsgeschichte. Von den Aposteln ist nicht viel, das wissen von Petrus hast du und dann von Paulus, aber dann hört es auch auf. Es ist eine Missionsgeschichte, wie das Evangelium bis zu uns hier nach Berlin gekommen ist, nach Spanien, nach Rom. Wie Gott Türen öffnet und wie Gott Türen zuschließt, wie Gott wirkt im Kleinen und Großen. Und es ist der Wille Gottes, dass wir die Not erkennen, die Situation erkennen und dass wir handeln. Und zwar in dem Augenblick, wo Gott es uns zeigt. Und nicht, wenn schon der Zug abgefahren ist. Als wir noch redeten, es begab sich. Beim Lukas ist auch so eine schöne Formulierung, es begab sich. Es begab sich. Da geht er vom Berg runter, da diskutierte mit seinen Jüngern. Und es begab sich, dass ein Besessener kommt. Es begab sich, dass eine Frau ihn berührt. Es begab sich, dass das und das passiert. Wenn du mit Gott lebst und mit Gott wandelst, es wird sich in deinem Leben so vieles begeben. So vieles begeben, was du gar nicht fassen kannst. Gebrauche das, was du hast. Gebrauche deine Himmelreichsschlüssel. Matthäus 16, Vers 19. Ich gebe dir die Schlüsselgewalt, lieber Petrus, nicht nur Petrus, sondern alle Gläubigen, die das lesen und das verstehen. Und was ihr hier auf Erden für verbindlich erklären werdet, das wird auch im Himmel verbindlich sein. Und was ihr hier auf Erden für unverbindlich erklärt, das wird auch im Himmel unverbindlich erklärt. Es ist so wichtig, was du sagst, Diener des Wortes, was du verkündigst, was du proklamierst, das ist maßgebend. Wenn du sagst, es geht nicht, diese Tage habe ich etwas Furchtbares erlebt, passiert auch, das ist ja, ich habe mit dem Schlüssel irgendwie diskutiert und so weiter, und dass man den Schlüssel nicht braucht und nicht hat und so weiter, und was passiert? Auf dem Weg noch verliere ich meinen Autoschlüssel. Und ich stehe in der Gemeinde, komme nicht weiter, suche alles ab. Wir räumen das ganze Auto aus. Ich bin hierher gekommen, aber, weißt du, rede nicht. Du rufst durch das Reden Geister hervor. Gedanken sind Mächte. Wir sind Diener des Wortes. Das, was du sagst, ich bin krank, ich bin schwach, ich bin arm, ich bin gar nichts. Und das wird so sein. Das wird sein. Nach deinem Glauben wird es geschehen. Ich habe alles verloren und ich sage dir, ich kann dir fast schriftlich geben, du wirst alles verlieren. Oder viele negative Dinge. Deine Zunge ist der Schlüssel, steuert die Kriege, steuert alles. Die Siege, die Niederlagen. Ich gebe dir die Schlüssel zu Gottes neuer Welt. Und der Gläubige hat die Schlüssel zu Gottes neuer Welt. Das ist das Himmelreich. Sprich positiv. Und was du für verbindlich erklärst, ist verbindlich. Und was du für unverbindlich erklärst, das ist unverbindlich. Wenn du sagst, ich will nicht. Das passiert. Der alte Hiob sagt, bis hierher. Und da sollen sich die Wellen legen. Ich kann es nicht mehr. Und wir sollen auch den negativen Mächten gebieten und widerstehen und widersprechen. Nein, so nicht. Mit Gottes Hilfe geht's weiter. So, wir sind hier angekommen. Wir haben Schlüsselgewalt. Wir dürfen gebrauchen. Deshalb gebrauche das, was du hast. Sei Diener des Wortes. Auch wenn du für einen einzelnen Menschen und vielleicht nur für dich selbst. Vielleicht nur für dich selbst. Du hast keinen Theophilus, keinen Geliebten, keinen Erleuchteten und was weiß ich. Aber fang an dir selbst zu arbeiten durch die Gnade Gottes. Für dich aufzuschreiben. Schreib die Gedanken, die du vom Herrn bekommst, auf. Du sagst, das liest doch kein Mensch. Kein interessiert sich für meine Gefühle, meine Gedanken. Schreib sie auf. Und ich sag dir ein Geheimnis. Du befreist dich. Richard Wurmbrand hat mir einfach mal erzählt, als er bei mir war. Der war sehr oft bei mir. Hat er erzählt, weißt du, Ramatudis, Gott hat zu mir gesagt, schreib dich frei. Und da fing er an, sich frei zu schreiben, was er alles in den Gefängnissen Rumäniens 14 Jahre da erlebt hat. Schreib dich frei. Du musst anfangen, dich frei zu schreiben. Und vielleicht hat Lukas nur deshalb geschrieben, um sich frei zu schreiben. Da zu viel gewusst vom Herrn so viel empfangen, so viel von der Maria gehört. Denn er war lang mit der Maria zusammen auf dem Söller und so weiter. Und Maria war auch dabei. Und irgendwie für sich selbst. Und das ist dann für den Theophilus. Irgendjemand kriegt es in die Hände. Und dann machst du ein Vorwort. Lieber Theophilus, das ist für dich, geliebter Gottes. Oder geliebter Gottes. Bekenne deine Farbe, wo du bist. Sag, was du denkst. Sag einfach, schreib es auf Papier. Und ich sag dir ein Geheimnis. Das ist mein Geheimnis. Aber das kannst du nachäffen oder nachmachen und so weiter. Ich habe kein Copyright. Das, was du aufgeschrieben hast, hast du aufgeschrieben. Nachts, ich schreibe wenn ich schlafe und dann kriege ich einen Traum, ein gutes Stichwort, einen guten Gedanken, so schreibe ich ganz schnell diesen Gedanken auf. Dann am nächsten Morgen, dann stehe ich da und sage, was hast du jetzt geträumt? Was hast du jetzt gedacht? Was ist dir so groß geworden heute Nacht? Was haben dir die Engel gelehrt? Ich habe alles vergessen. Ich halte das fest. Und weißt du, wenn ich das festhalte, kann der Teufel mich nicht mehr plagen. Du musst nachdenken, da musst du meditieren darüber. Oder was habe ich jetzt geträumt? Was war das? Schreib dich fest. Ich musste mich freischreiben, Richard Wurmbrand. Schreib dich frei von deinem Druck, von deiner Depression. Ich hasse, ich mag das nicht oder was ich alles erlebt. Weißt du, ich mag keine Kommunisten, kein Kommunismus, aber ich liebe die Kommunisten. Ich mag die Sünde nicht, aber ich liebe den Sünder. Und ich mag den Islam nicht, aber ich liebe den Moslem. Verstehst du? Das ist für mich, oder den Buddhist, ich liebe den Buddhisten, aber ich mag keinen Buddhismus. Weißt du, wir müssen das einfach uns freischreiben. Und wenn du dich freigeschrieben hast, dann bist du frei und dann kannst du dich auf Gott konzentrieren. Lieber Lukas, du hast uns gewaltigen Dienst getan, du hast uns teilhaben lassen an den großen Wahrheiten des Herrn Jesus Christus. Und plötzlich stimmt man mit dem Plan Gottes überein. Dann kommt die Bekehrung von Paulus. Wir wüssten gar nichts von der Bekehrung des Paulus, wenn Lukas das nicht aufgeschrieben hätte. Verstehst du? Schreib doch die Bekehrung von irgendjemandem, den du jetzt irgendwo in der Nachbarschaft kennengelernt hast, wie der zum Heiland kam. Und ich sag dir, irgendjemand wird das lesen. Irgendjemand wird das begreifen. Irgendjemand wird das annehmen. Stimme dem Plan Gottes für dein Leben überein. Diene einem einzelnen Menschen. Und das bist du zuerst mal. Deine Familie, irgendjemand in deiner Umgebung. Und Gott sagt, gebrauche das, begreife das, was ich dir gegeben habe. Und Gott versucht, versucht dir eine Lösung dabei zu geben, eine Antwort zu geben. Wir sind hier, um Gottes Wort weiterzugeben, in aller Schwachheit, in aller Demut. Gottes Plan steht fest. Und ich lese noch zum Schluss Jeremia 29, Vers 11. Denn mein Plan mit euch steht fest. Mit dieser Gemeinde hier, mit dem Gemeindezentrum. Mein Plan mit euch steht fest. Da ist nichts zu rütteln. Da können Leute rütteln und schimpfen und angreifen und angehen, verbieten und sagen, das Gebäude muss abgerissen werden, so wie drüben. Da kommt jetzt ein Hochhaus. Oder was auch immer ist. Nein, mein Plan für euch steht fest. Gott macht eine Tür zu und eine andere Tür macht er auf. Und ich will euer Glück und nicht euer Unglück. Hör mir zu, das ist für dich persönlich. Ich nehme das für mich persönlich. Ich habe im Sinn, euch eine Zukunft zu schenken, wie ihr es erhofft. Ich sage es, sagt der Herr, ich sage es. Sorge dafür, dass dein Leben ein Teil des Planes Gottes ist, dass es so bleibt, wie Gott es will. Geh mit Gott im Gleichschritt, überhol Gott nicht und hink nicht hinter Gott hinterher, sondern geh im Gleichschritt mit Gott und er wird dir alles geben, was wir brauchen. Ich habe gute Gedanken, sagt der Herr mit euch. Wir müssen nur die Erwählung annehmen mit euch, mit dir, mit mir. Ihr seid, wir sind Diener des Wortes. Der eine predigt das Wort, weißt du, und der andere gibt, damit das Wort Gottes laufen kann. Und der andere unterstützt es. Der andere betet. Also 3 Gs, geben, predigen und gebrauchen das, was Gott gegeben hat. Gott, gib Gott eine Antwort. Und dass du deine Position beziehst und sagst, ja Herr, ich reagiere auf den Ruf, der heute am ersten Tag des Gottesdienstes hier in der Ollenhauer Straße 15 gegeben wird. Ich fange an, dir zu dienen, da wo ich bin, in aller Schwachheit. Ich schreibe mal auf meine Vision. Schreib deine Vision auf. Deine Vision ist anders. Auch wenn du in Sand schreibst. Weißt du, du sollst es im Herzen behalten. Den Ruf Gottes, ich stehe Herr, dir zur Verfügung. Und dann zieh an einem Strang. Und das ist mir so wichtig. In Donauwörth habe ich einen Gottesdienst in einer Gemeinde gehalten. Diese Gemeinde habe ich mitbegründet zum großen Teil. Und dort einen Gottesdienst gehalten in Donauwörth, das ist in Bayern, kurz vor Augsburg. Und ein 11-jähriger Junge hat eine Vision. Und sagte, ich sehe, darf ich das sagen, was ich sehe? Dann haben wir gesagt, ja, sag mal, was du siehst. Ich sehe einen Leiterwagen, einige Leute in diese Richtung den Leiterwagen und die anderen Leute, die stehen da hinten und die ziehen in der andere Richtung den Leiterwagen. Ich weiß nicht, was das bedeutet, aber ich sehe dieses Bild und der Wagen kommt nicht von der Stelle. Und dann hat Gott mir die Auslegung gegeben. Weißt du, wenn der eine oder eine Gruppe in dieser Richtung zieht und die andere in jene Richtung zieht, dann kommt der Leiterwagen nicht vom Fleck. Und dieser 11-jährige Junge hat diese Vision erlebt und so weiter. Weißt du, wir denken, wir dienen Gott auf diese Art und diese Weise und so muss sein und das muss gemacht werden. Und dann kommen die anderen, die ziehen auf der anderen Seite. Nein, wir sollen gemeinsam an einem Strang ziehen. Auch hier in dieser Gemeinde. Das ist mein Anliegen, mein Gebetsanliegen. Lieber Vater, segne die Gemeinde, segne die Arbeit, die wir hier tun. Wir wollen an einem Strang ziehen. Und eine Sache, wir wollen nur dich groß machen, Jesus, dich verherrlichen, deinen Namen ausbreiten hier in dieser Gegend oder nicht nur in dieser Gegend, sondern übers Internet oder andere Möglichkeiten, technische Möglichkeiten, auf andere Wege, dass so viele, viele Menschen erreicht werden. Aber Herr, der Einzelne ist uns wichtig. Und wenn nur eine einzige Seele, die heute diese Predigt gehört hat und hört und etwas mit sich anfängt, etwas anstellt, Herr, und irgendwie sich bewegen lässt und irgendwie motiviert wird, etwas für dich zu tun, dann hat diese Predigt den Zweck erfüllt. Danke, Herr Jesus, dass wir auch der heutige Abend einen Sinn und einen Zweck erfüllt. Vater, in Jesu Namen. Amen.